Herzretreat kann man in unterschiedlicher Weise angehen. Eine Möglichkeit, die klassische Möglichkeit wäre, in den Körper verwurzeln, die Herzqualität fühlen, den Herzraum erfahren, die Wärme zu dir und dann die Wärme und Liebe zu allen Wesen schicken. Das ist die klassische Bodhicitta oder Herzbewegung. Ich habe das diesmal nicht gemacht, sondern ich habe euch woanders hingeführt. Ich habe euch geführt in die Richtung, die ein Meister mal gesagt hat, wenn du du selbst bist, ganz du selbst, also aus dem Wesen, bist du das größte Geschenk für alle anderen. Also nicht, wenn du was machst, sondern wenn du ganz authentisch bist. Nicht aus dem Ego, sondern aus dem Wesen. Und dahin habe ich euch versucht zu begleiten. Deshalb Punkt des Existierens, Point of Existence, wer bist du wirklich? Und über die Herzpraxis euch innerlich hin zu begleiten, dass ihr noch mehr Zugang, ihr habt es ja schon, aber Zugang zu eurer Authentizität bekommt und so, dass ihr Geschenk seid für die anderen. Und das ist noch ein Stückchen fundamentaler. Also ihr seid die Liebe, ihr seid das Geschenk, ihr seid das Mitgefühl in eurem Wesen. Und das ist der Ansatz dieses Retreats, jetzt wie wir es gemacht haben. Jetzt mag ich noch ein paar Dinge mit euch teilen, die so Brücke in den Alltag machen, mich so ein bisschen vortasten, vorpirschen, nach zu dem einen oder anderen Thema. Also wenn wir aus dem Retreat in unser Leben sonst gehen, das ist ja auch unser Leben, ist ja auch im Grunde unser Alltag. Und schon gesagt, so für mich ist eine hilfreiche Übersetzung von Alltag, alle Tage deines Lebens. Dieses, dass wir aus diesem Grau und Alltag und schöne Zeit und so rauskommen. Alle Tage deines Lebens, also das eben auch zu füllen und auch liebevoll für dich zu sorgen. So die Brücke mag ich ein bisschen skizzieren. Die wichtigste Brücke bist du selbst. Das ist nochmal dieser Satz von dem Meister. Du selbst, wenn du authentisch bist, ganz du selbst, bist das größte Geschenk für die Menschen. Du selbst bist die Medizin, würden wir im Schamanischen sagen. Nicht irgendwas, was du herholst, du selbst bist es. Und dann kannst du natürlich was benutzen. Also auch für dich selbst, für deinen eigenen Weg ist das in deinen Zellen, gerade bei der Körpermeditation, ja, das ist die Stärke, auch das Somatische, das ist in dir. Du stehst vor der Schulklasse oder du sitzt bei deinen Klientinnen oder du stehst vor dem Chor oder du startest die Reisegruppe und hast es in dir. Du musst daran nicht denken oder bestimmte Techniken anwenden, sondern das ist in dir, das strahlt aus dir und die Menschen erleben dich anders. Das ist eigentlich das, was wir Realisation nennen. Das ist was realisiert in dir, nicht nur eine Erfahrung. Und dann ist natürlich eine enorme Hilfe, wenn wir im Alltag sowas wie einen goldenen Ariadne-Faden spinnen, also Ariadne, die das Labyrinth dadurch besiegt hat, dass sie vorne den Faden festgemacht hat, konnte sie hinlaufen, wo sie wollte, hat sich nicht verirrt, ist einfach dem Faden entlang wieder zurück und war draußen. Ja, in der griechischen Mythologie. Und dieser Ariadne-Faden, der uns durch die Verwirrungen des Lebens zu führen vermag, ist aus meiner, aber nicht nur aus meiner Sicht, sondern hunderte von Jahren bewährt, die tägliche Praxis, möglichst täglich. So wie wir täglich irgendwas essen und täglich schlafen, uns täglich an- und ausziehen, warum nicht täglich meditieren? Einfach als einen unhinterfragbaren Usus. Und nicht im Sinne von Pflicht und Pushen, aber auch nicht im Sinne von Lustprinzip, heute mag ich nicht, ist ein vorübergehender Geisteszustand. Einfach ein paar Mal tiefer atmen, hat sich schon was verändert. Ja, also so diese Spur halten und mach das Päckchen lieber kleiner, wie beschrieben. Angenommen, du hast eine halbe Stunde Zeit, machst 10 Minuten Yoga und 10 Minuten schütteln und setzt dich 10 Minuten in die Stille und du freust dich jeden Morgen drauf. Das ist viel besser, als wenn du dir verordnest, ich muss jeden Morgen 90 Minuten in Stille sitzen. Das ist oft nicht so hilfreich. Und gut ist auch, wenn du Freude drin hast an dem Weg, also als Angebot, wirklich nicht als Verflechtung, aber wenn du spürst, deine Liebe ist da, dann pfleg diese Liebe. Ja? So wie wenn du einen Garten hast Freude im Garten, dann pflegst du den Garten, die Sonne scheint und du magst jetzt nicht in die Gartenarbeit, du lässt aber jetzt nicht die ganzen Pflanzen verdorren, du gehst raus und gießt sie, auch wenn du mal gerade keinen Bock auf Gießen hast, weil du die Pflanzen liebst. genauso mit dir selber. Und schön ist auch so zu sagen, oh, einmal die Woche mache ich eine tiefere Übung. Vielleicht ein bisschen länger meditieren, oder dich in die Natur setzen oder eine Atemreise. Ihr habt ja jetzt welche als Downloads. Oder dich mit jemandem anders treffen, zusammen meditieren, zusammen atmen. Oder Kundalini machen, so wie gestern Abend. So einmal die Woche was, was ein bisschen tiefer geht. Und lass dich auch inspirieren von Teachings, Bücher lesen, die dich anziehen. Auf unserer Website sind auch viele Teachings. Es gibt natürlich eine Flut von Teachings. Nicht alles ist immer hilfreich. Und die unglaubliche Masse ist es erst recht nicht. Nicht, weil es nicht gut ist, sondern weil es einfach zu viel ist. Und schau, was dich wirklich nährt. Wir leben in einem Privileg, trotz allen schwierigen Phasen unserer Zeit, dass wir Zugang zu all dem haben. In unserer Kultur, niemand bestraft uns dafür. Und dann stellt sich so die Frage, wie wirken wir denn in die Welt und zu den anderen, was wir auch hatten, was sich auch mit dem Herzen verbindet. Und das eine habe ich schon genannt, das Wesentliche bist du. Und es ist ein alter Lehrer von mir, hat mal gesagt, das Wesentliche, wie du in die Welt wirkst, ist nicht so sehr, dass du ein neues Was immer findest. Du kommst vom Retreat heim und krempelst dein Leben um. Kann passieren, aber muss nicht sein, sondern dass du ein neues Wie findest mit dem, was du schon tust. Eine neue Haltung mit dem, was wir schon machen. Neues Wie finden. Und das ist eigentlich der spirituelle Zugang. Das andere ist mehr so der supervisorische, bestimmte Dinge passen nicht, tausche das aus, was brauchst du, das ist auch gut, ja. Aber der mehr existenzielle, spirituelle wäre, okay, ich lasse mal erst alles so, wie es ist und ich komme mit einem neuen Wie rein. Eine neue Blickrichtung, neue Haltung, eine neue Art, die Dinge anzugehen. Und Menschen spüren das. Und deine Dinge und deine Arbeit spürt es auch. Das ist eins, wie wir in die Welt wirken. Das andere, wie wir in die Welt wirken, ist, dass wir, wenn wir unterwegs sind auf diesem Reifungsweg in den Traditionen der Religionen, der spirituellen Traditionen, der psychologischen Arbeit an uns, wie ihr das seid, dass wir etwas in uns verkörpern, nachdem andere Menschen wissentlich oder nicht wissentlich sich sehnen. Nicht im Sinne von, wir sind viel besser, aber durchaus in einer klaren Unterscheidung. Manchmal sind wir zu nett und alle sind gleich und sehen nicht den Unterschied und sehen nicht das Potenzial, das wir in die Welt bringen können. Es geht nicht um Wertung, du bist schlechter oder unreifer oder sowas, aber es geht um den Unterschied. Und wenn du viel meditiert hast, ist in dir was anders, als wenn jemand nur vor der Glotze hockt. Das ist so. Deshalb ist es kein schlechterer Mensch, aber es ist ein anderer Zustand. Also, das, was du verwirklichst, was du in dir spürst, wo was freier, liebender, vielleicht auch glücklicher wird, ist ja was, logisch, wonach sich viele Menschen, denen wir begegnen, sehnen. Das heißt, du bist ein Stück, wie ich das nenne, Innenbild dessen, was andere anrührt. Du strahlst es ein Stück aus, du bist, ich sage bewusst nicht Vorbild im Sinne von, andere müssen hinter dir herlaufen. Ich sage Innenbild, das ist ja Titel auch eines Buches von mir, Innenbild des Kommenden. Ja, also wir sind Innenbild von etwas, was in der Menschheit auch wach werden will, im Sinne von mehr Reifung, mehr spirituelle Tiefung, mehr Leben aus dem Geheimnis, mehr Liebe ausstrahlen, mehr freudig da sein, mehr in der Bewusstseinssprache integraler, also ganzheitlicher. Ja, und es nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern das darf leuchten. Es tut den anderen gut. Innenbild sein, das ist auch, was wir sind, wie wir was in die Welt wirken. Oft überhaupt nicht mit Worten, sondern einfach durch Dasein. Und eine, vielleicht so für die Skizze, letzte Spur, wie wir in die Welt auch wirken, in unserer heutigen Welt, wo ja, vieles sehr, sehr schwierig ist, was ich gerne in diesen Satz bringe, in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Also, wenn wir spüren, dass wir, wenn ihr nochmal euch erinnert an unser Teaching von gestern, sage ich schon, also an das Teaching, was ich euch angeboten habe von gestern, dieses vierte, ich bin Welt, ich bin alles. Wenn mich die Welt berührt, wenn mich betrifft, was in der Ukraine oder in Russland oder in China oder im Sudan oder sonst wo passiert, wenn mich das betrifft, unmittelbar berührt, traurig macht, wütend macht, ängstlich macht, was auch immer, wer sagt denn, dass es nicht umgekehrt auch möglich ist? Dass das, was du tust, Wirkung hat auf die Menschen dort. Und die spirituellen Traditionen sagen uns, dass dem so ist. Dass das, was du hier an dir arbeitest, Wirkung hat in dieses Feld von Einfühlkörper der Menschheitsfamilie sein. Also in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel, symbolisch gesagt, wandelt sich was für die Menschen. Es gibt Traditionen, die sagen, wenn es 200 wirklich erleuchtete Menschen gibt, verändert sich die Welt. 200, das ist gar nicht so viel. Das shiftet was. Und im Augenblick sind wir halt, wie unschwer zu erkennen ist, in einer etwas krisenartigen Situation. Also das sind Weisen, wie wir in die Welt wirken, wie auch diese Herzqualität von Liebe und Wertschätzung für alle anderen Wesen in die Welt wirkt. Und zum vielleicht nochmal rund machen nach unserer Herzpraxis mag ich euch kurz was skizzieren, was aus der Tradition kommt, aber ich formuliere es modern. Und wir können die Entsprechungen in Ost und West finden. Ich sage es ein bisschen in einer neutralen, philosophischen Sprache, wenn ihr so wollt. Das ist etwas, das unser Herz eine Art Zoom hat. Das kann sich heranzoomen und kann in die Weite zoomen. Das kann so, also bei einem, in der Fototechnik würden wir sagen, das kann Teleobjektiv werden und das kann Fischauge werden. Und dazwischen normal. Und das sind vier Schritte, also wir können vier Schritte beschreiben. Und das erste, der erste Zustand oder der erste Blick des Herzens auf uns, einen anderen Menschen, oder viele andere Menschen, oder diese unsere Welt, oder unsere Erde, ist, dass wir spüren, in uns ist eine unglaubliche Wertschätzung, sprich Liebe, für das Leben. Da ist ein Angerührtsein von der Schönheit und auch manchmal von der Fragilität des Lebens, aber auch von dem, mich rührt es manchmal an, so zu spüren, wie Menschen sich wirklich nach bestem Wissen bemühen. Auch wenn vielleicht komische Sachen bei rauskommen. Aber dieses Bemühen, das ist sehr anrührend. Und das ist eine, dieses erste, diese Wertschätzung des Herzens, diese Freundschaft mit dem Leben. Und auch auf sich selber gewendet, ist es manchmal hilfreich. Manchmal gehen wir sehr harsch mit uns um. Diese bedingungslose Freundlichkeit mit dir selbst. Das ist das Erste. Wenn wir dem folgen, dann merken wir natürlich auch in einem zweiten, in einer zweiten Zoom-Einstellung, alles, was diesem Leben und seiner Schönheit und Entfaltung entgegensteht. Also wir kriegen die Schatten, Blockaden und Verstrickungen mit im psychologischen Feld. Wir kriegen aber auch die Verwundungen, die Kriege, die Krisen, die Brutalität etc. mit in der Welt laufen. Und schon hier könnt ihr sehen, ist wichtig, wie wir diesem Zoom des Herzens folgen, das ist eine uralte Weisheit, dass wir nicht anfangen bei den Kriegsbotschaften, sondern anfangen bei unserer Liebe zum Leben. Der Krieg tut uns ja nur deshalb weh, weil wir das Leben lieben. Wenn uns die Menschen wurscht wären, wäre uns der Krieg auch wurscht. Dann würden wir sagen, hey, super, endlich passiert mal was. Aber das ist furchtbar, weil wir sehen, dass Kostbares zerstört wird oder sich verstrickt oder wie auch immer. Ja? Also das setzt diese Liebe zum Leben voraus, die wir oft überspringen. Und viele Nachrichten, Medien etc., ihr kennt das ja, ja, überspringen das, nicht aus böser Absicht, aber de facto. Also das ist das Erste, immer wieder zu schauen, was spüre ich denn, was hier in Gefahr ist, und die Liebe dazu zu füllen, ist der erste Schritt. Diese grundlegende Freundschaft zum Leben. So. Und dann im zweiten Schritt, den könnten wir modern nennen Mitgefühl. Ich fühle mit das Leiden in mir, bei anderen, in der Welt etc. Das wäre auch der therapeutische Ansatz. Ihr könnt diese vier Schritte auch in eine Begleitung übersetzen. Das erste ist eher das Supervidieren oder das Wertschätzen des Lebens, das Coaching, jemanden begleiten, schauen. Das zweite wäre mehr das Therapeutische, die Blockaden auflösen. Und wer das Leben liebt, kommt unweigerlich in Kontakt mit dem Leiden. Und das kennt ihr auch von euch selber, weil ihr euch liebt. Mama, merkt ihr oder erinnert euch vielleicht, wenn ich euch im Inquiry begleite, dann kommt irgendwann, taucht auf, ja, da ist eine tiefe Liebe zu mir. Ja, ich schütze mich. Ja, aber warum? Was ist dahinter? Ja, weil ich schützenswert bin. Ah, wie fühlt sich schützenswert an? Ja, das ist eine Wärme mit mir, das ist eine Liebe zu mir. Ja, so häufig Figur, die wir haben. Das heißt, da ist diese grundlegende Freundschaft zum Leben, begegnet dann dem, was dem Leben entgegensteht. Das Mitgefühl. Und auf der Ebene des Herzens kommt, oder aus der Ebene, kommt unser Engagement in diese Welt, dass wir was tun, um Leiden zu mindern, Menschen zu helfen. Aus der Ebene kommt es, und das ist ganz, ganz wichtig, dass das da ist, aber es ist wichtig, dass es nicht das Einzige ist. Es ist eins von vier, weil wir uns sonst verbrennen, ausbrennen innerlich. Wir können nicht allen helfen, auch wenn wir es gerne würden. Wenn wir jetzt weitergehen, der Weisheit des Herzens, weiter nach innen, werden die größere Weite, Schritt zurücktreten, ja, folgen, dann sehen wir. Manchmal kann man das gut sehen, zum Beispiel beim holotropen Atmen. Also wenn man Menschen begleitet und siehst du, jemand geht, oder ich habe das ja erlebt, Atemprozess, einige hatten auch wuchtige Atemreisen, Atemprozessen, du gehst durch einen Prozess. Was unterstützt dich da? Was dich mit Sicherheit nicht unterstützt, ist, dass jemand rankommt und dich streichelt und dich ein bisschen schüttelt und dir eine Praline hinlegt und dich wegtröstet von deinem Schmerz. Und irgendwann wirst du wütend und sagst, hör auf mit diesem Krampf, lass mich in Ruhe. Sondern was dich unterstützt, ist, dass jemand unter Umständen da ist, du das auch mitkriegst und dir den Raum lässt, deine Erfahrung zu machen. Und dich allenfalls unterstützt, dass das, was ich in dir zeigen will, von selber ganz zeugen kann. Aber nicht deinen Prozess ausbremst. Das heißt, jemand, der oder die da ist und die Fähigkeit hat, dein Leiden zu halten und diese Resonanz in sich nicht zu vermeiden, dadurch, dass er dich tröstet oder sie, sondern dir den Raum zu geben, deine Reise zu machen. Und dieser Respekt vor dem Leben mit all seinen Auf und Ab, mit seinem Schmerz, seiner Transformation, mit allem, was geschieht, als die Reise zu deiner Authentizität, oder wenn wir es global sehen, die Reise der Menschen, der Völker, zu ihrer Selbstfindung zu sehen, das ist die dritte Qualität des Herzens, und die wird interessanterweise genannt ursprüngliche Freude. Freude im Sinne von nicht Juhu und ich bin happy, sondern Freude im Sinne von, da ist eine tiefe Bejahung für die Kostbarkeit des Lebens, auch wenn es durch schwierige Phasen geht. Das ist ein spiritueller Schritt. Das geht, in der reinen Psychologie ist es schwierig. Ja, das ist ein spiritueller Schritt. Und jetzt geht es noch mal. Also es ist der Respekt vor der Reise, vor deinem Weg. Ja? Für dich selbst, für andere, für diese Welt. Und jetzt geht es noch weiter. Die vierte und tiefste Dimension des Herzzooms ist, wenn wir uns noch weiter in diese Tiefe und Liebe, in dieses Schauen fallen lassen, dann kann es uns aufblitzen. Das ist in der Regel erstmal kein Dauerzustand, aber es kann uns aufblitzen, wie alles, was wir sehen, Sinn macht. können es nicht rational erklären. Wir können es nicht aufschreiben. Aber wir schauen, dass alles Sinn macht. In anderer Sprache, dass alles gut ist. Und das ist, was genannt wird, erleuchteter Gleichmut oder erwachter Gleichmut in der Tradition. Das ist diese Weite oder in der christlichen Tradition das reine Schauen, Kontemplation der Welt, die Welt schauen. Ja, Ignatius von Loyola, Begründer der Jesuiten, hat sehr, sehr tiefe mystische Erfahrungen, Erleuchtungserfahrungen erlebt, unglaublich wuchtig, einzigartig in der christlichen Mystik. Und eine davon war, aus dem Bewusstsein Gottes die Welt schauen. Und das ist, was wie viele das beschreiben. In Nahtodreisen könnt ihr die Formulierung finden, es war, als würde ich mit den Augen Gottes auf die Welt schauen. Und ich sah, jedes Atom hat einen Sinn. Und ich wusste, ich kann das nicht mitnehmen. Das ist so unglaublich. Das geht über die Schwelle wieder in den Körper zurück, ist nicht mitzunehmen. Aber wir können uns dem von hier annähern und versuchen, beides zu verbinden. Ja, und das ist nicht reserviert für Nahtodreisen, sondern es gehört uns all. Dieser tiefe Blick. Also aus den Augen des Seins, aus den Augen Gottes, aus dem Unendlichen, aus dem Absoluten, die Welt schauen, die Details schauen, dann sehen wir den Sinn. Zu sehen, das kannst du nicht denken. Und wenn wir jetzt wieder nach vorne zoomen, dann können wir zum Beispiel merken, wenn wir aus dieser Tiefe kommen, ja, dann können wir merken, unser Engagement, Menschen zu helfen oder uns Leiden zu mindern, ist dann nicht mehr so verstrickt und, boah, ich krieg das nicht hin, ist alles zum Verzweifeln und die Welt wird immer furchtbarer und so, weil ich weiß um diese anderen Ebenen. Und es braucht alle vier. Und es ist das Zoom des Herzens. In der Tradition, wenn ihr das findet, lest, heißt es die vier Unermesslichen. Vier unermesslichen Qualitäten des Herzens. Freundschaft mit dem Leben oder liebevolle Güte ist das Erste. Mitgefühl, ursprüngliche Freude und erwachter Gleichmut. Und es ist ein Grundwissen des Herzens in Ost und West, das ist traditionsunabhängig. Vielleicht ein letztes noch ein. Manchmal mache ich an diesem letzten Vormittag so ein Teaching zu unserer Weltstunde und Zeitgeschichte und Bewusstseinsgeschichte. Ich habe ja darüber geforscht, früher an der Uni, aber das ist jetzt zu viel. Ich mag nur einen Satz sagen zu unserer Weltstunde. Also wie ich das sehe, meine Sicht halt. Mein Eindruck, nicht nur meiner. So den Quellen, mit denen ich unterwegs bin. Ist, dass wir an einem wichtigen Umbruch, Wachstumsschritt, wie wir das auch im Individuellen kennen, ihr kennt das auch, ich habe einen wichtigen Wachstumsschritt, irgendwas geht unter, was Neues kommt. So, und dass wir menschheitlich an sowas stehen. Das dauert natürlich, weil die Menschheit langsam ist, ja, und aus Milliarden von Wesen besteht, dauert es halt milliardenmal länger als ein Einzelnes, oder zumindest ein bisschen länger. Felix Jäger hat mal gesagt, das dauert schon noch so 100 Jahre. Aber wir können trotzdem schon was dran tun. Oder wir haben unseren Ort da drin. Vielleicht hat er auch nicht richtig gelegen. Geht es ja zügiger. Und meine Sicht ist, dass wir über die letzten hunderte von Jahren sehr stark, also ich nehme jetzt mal so unsere westlich-moderne Kultur, ja, andere Kulturen sind zum Teil anders unterwegs, aber diese Kultur, dass wir sehr stark uns eingespurt haben auf das rationale Denken, Wissen, Philosophieren, Erkennen und Machen. Das ist eine wunderbare Fähigkeit von uns. Wir analysieren alles, zerlegen alles in Bausteine und setzen es ganz neu zusammen. Das ist Wissenschaft, Naturwissenschaft und Technologie. Bau es wieder neu zusammen. Wunderbar. Nur, vieles im Leben lässt sich nicht so denken und nicht so analysieren und schon gar nicht so zusammensetzen, geschweige denn so zu machen. Das fällt raus. Der Schatten dieser Bewusstseinsstruktur, die man mental-rationale Bewusstseinsstruktur nennen kann, ja, ist, dass sie alles, was sie nicht versteht, abwertet, ausblendet, tabuisiert. Das ist der Schatten. Die ist in sich nicht schlecht. Die ist klasse. Das Ganze hier könnte man nicht machen ohne Naturwissenschaft, Technologie und Physik und rauf und runter und so weiter. Ja? Das ist alles gut. Nur dieser Absolutheitsanspruch, im Grunde hat man die alten Könige vom Thron gescheucht und dieses Bewusstsein hat sich neu auf den Thron gesetzt und gesagt, okay, ich regiere die Welt, wer nicht zu mir passt, kann gehen. Und das ist die Falle, in die wir geraten sind, menschheitlich, und ich kenne es vielleicht von euch selber, dass ihr Probleme mit dem Denken zu lösen versucht, die mit dem Denken nicht zu lösen sind. Das ist der Einstieg in den Wahnsinn. Irgendwann. Das bedeutet, das, was weise Frauen und Männer sehen, aus verschiedenen Traditionen, Kulturen, vom schamanischen Indigenen bis hin zu modernen Bewusstseinsforschung, ist, dass es einen Shift braucht oder einen Shift tun kann, der sich auch schon in uns zeigt, wo wir die rationalen Fähigkeiten unseres Geistes mitnehmen, nicht verteufeln, aber wo das nicht mehr dominiert, und wo wir sie zurückverorten in die Ganzheit unserer Bewusstseinsentwicklung, alle Fähigkeiten, die wir haben, und es sich öffnet in eine neue Weite, die nicht mehr dominiert wird vom Machen. Abschied vom Machbarkeitswahn ist der Schritt hin zur Gnade des Daseins. Das ist der Riesenschiff. Ihr kennt das aus persönlichen Prozessen. Mit Machen kommt man an bestimmte Schwelle, ist gut. Und dann plötzlich musst du im Grunde dich hingeben. Dann geschieht was anderes. Und das ist diese Öffnung in das, was wir nicht mehr machen können, öffnet uns wieder zu dem Grund, dem Sein letztlich dem Göttlichen, dem, was die, wofür die Religionen, spirituellen Traditionen stehen, aus dem heraus unser Bewusstsein, unser Machen, all unsere Aktivität geboren ist. Also wir brauchen wieder diesen Kontakt zum Ursprung, den wir verloren haben. Und dass das hereinweht, bedeutet, dass wir gesellschaftlich das spirituelle Tabu auflösen. Diese Wahnsinnsschiss, die wir haben vor Spiritualität, also nicht wir hier, aber im Mainstream. Und die Bereitschaft haben, durch die, es gibt nämlich eine dunkle Botschafterin des Seins in unserer Zeit. Die dunkle Botschafterin ist die Ohnmacht. Wir können es nicht machen, wir kriegen es nicht hin. Wir können so viel politisieren und schreiben und Nachrichten schreiben und forschen und uns auf den Kopf stellen und schreien und mit Kanonen schießen und wir kriegen es einfach nicht hin. Und was uns da konfrontiert, ist die Ohnmacht. Es zeigt uns mit allem null Chance. Und uns dieser Ohnmacht zu stellen und zu sehen, wir als Menschen können es nicht machen. Es braucht die Öffnung in was anderes, was größer ist als unser menschlicher Verstand. Das ist der Shift. Über das Machen hinaus, über das rationale Bewusstsein, über die Ich-Konzepte, über die Vorstellung, wer wir sind, hinaus in das, was sich erst zeigt, Ohnmacht. Wenn wir uns da reinfallen lassen, spüren wir eine Art von Sterben und eine Weite und plötzlich das ist ein Schauen, das ist ein Wahrnehmen, das ist was ganz anderes. Die Gnade des Daseins. Das ist das spirituelle Shift ins Wesen. Das heißt, wir haben heute die Chance, kollektiv zu erwachen oder uns noch ziemlich viel Leiden zuzufügen. Und wahrscheinlich passiert so eine Mischung.